SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Zu Jagden von Thomas Winterberg, Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow, Von heute auf morgen von Frank Matta. Brigitte Hering hat Silvio Soldini in Solothurn getroffen und sie hat in Solothurn mit Michael Steiner und dem Verleiher und Produzenten Pascal Drechslin über den Schweizer Film gesprochen. Und schließlich hat Noemi Gradwohl mit einer britischen Kostümbildnerin über den anhaltenden Jane Austen-Boom im Kino gesprochen. Dazu Tonspur und Kurztipps wie gewohnt.
Hua!
Hier aber zunächst für alle das Wichtigste in Kürze, jene 5 aktuellen Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Vergissmeinnicht von David Sieveking. Abschied und Denkmal für die demente Mutter. Nie war diese Tragik fröhlicher und menschlicher als bei jenem Mann, der David Lynch bei seinen Flugversuchen beobachtet hat. Jagden von Thomas Winterberg. Das Gegenstück zu Winterbergs Festen von 1998. Die Geschichte einer Hexenjagd auf einen vermeintlich Pädophilen. Blanca Nieves von Pablo Berger. Schneewittchen schwarz-weiß mit 7 Zwergtoreros im Spanien der 20er Jahre. Showbiz war nie schöner schäbig. Broken von Rufus Norris. Die 11-jährige Skunk stiehlt uns das Herz auf ihrem Weg in die grausame Welt der Erwachsenen. Oh Boy von Jan Ole Gerster. Sieht aus wie ein Berliner Szenefilm in Schwarz-Weiß, ist aber ein tragikomisches Meisterstück. Und bevor wir uns nun ganz der Aktualität zuwenden, hier ein Ohr voll Filmgeschichte in unserer Tonspur.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
Nice and hot in here. Okay, I'm laying on the charge. Nice and sweet. I'm coming back.
Hey, Sanborn, you know what this place needs?
I'm listening.
Needs grass.
We're gonna start our grass business?
That's right, man. I'm gonna sell the grass, and you're gonna cut it. It's gonna be called Sanborn and Sons. We'll be rich.
I like that. Crabgrass, St. Augustine, man. How about this? You sell it, I fertilize it.
25.
25 meters, roger that.
Sanborn! Butcher shop, 2 o'clock, dude has a phone!
Why is Eldridge running? Come on, guys, talk to me.
Drop the phone! Drop your
Shit.
Phone!
Hey, boom! Hey,
run! I can't get a shot!
Wenn Sie aufmerksam weiterhören, kommt wie üblich ein Hinweis. Sie können aber auch ganz einfach warten bis zum Ende der Rolle, dann liefere ich die Auflösung.
Hua!
Catherine Bigelows Film über die jahrelange Suche der CIA nach Osama Bin Laden und seine nächtliche Ermordung durch ein militärisches Kommando hat in den USA einen erbitterten Streit ausgelöst. Kritiker werfen dem Film vor, er behaupte, Folter sei nützlich und wirksam. Regisseurin Bigelow dagegen sagt, ihr Kinothriller sei einzig den Tatsachen verpflichtet. Als Actionregisseurin in Hollywood war Catherine Bigelow von Anfang an eine Ausnahme. Ob sie nun Vampire in der Wüste filmte oder surfende Bankräuber in Point Break, sie machte den Männern höchst professionell eine Domäne streitig. Und dann kam ihr Oscar-Film The Hurt Locker. Ein fast dokumentarischer Thriller über den Stress amerikanischer Bombenspezialisten im Irak. Und plötzlich hatte die Actionregisseurin einen politischen Ruf. Sie selber sieht sich den Fakten verpflichtet, bis hin zum korrekten militärischen Jargon. Der Titel des Films sei die militärische Bezeichnung für 30 Minuten nach Mitternacht, erklärt sie.
Zero Dark 30 is a military term for 30 minutes past midnight, which also happens to be the same time that the SEALs landed at the compound in Abbottabad, Pakistan.
Und dies sei präzise die Zeit, zu der im Mai 2011 ein Spezialkommando in Abbottabad landete, um Bin Laden zu töten. In Catherine Bigelows Film bildet dieses Kommandounternehmen bloß die actionreiche letzte halbe Stunde. Die 2 Stunden davor schildern die fast 10 Jahre dauernde Detektivarbeit der von Jessica Chastain gespielten CIA-Agentin Meyer. Zero Dark Thirty fängt an wie ein schmutziger Thriller. Ein Mann verhört äußerst brutal einen gefesselten Gefangenen. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich bin Bad News. Ich bin nicht dein Freund. Ich werde dich brechen.
Can I be honest with you? I am Bad News. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions?
Die junge CIA-Agentin Meyer, frisch eingeflogen aus Washington, kommt in den Raum. Das Entsetzen ist ihr anzusehen, aber sie nimmt die Szene hin. Ihr Kollege hatte zuvor den Vorgesetzten gefragt, ob sie für das harte Zeug denn geeignet sei. Washington habe ihr Killerinstinkte bescheinigt, sagt dieser.
You don't think she's a little young for the hard stuff?
Washington says she's a killer.
Und genau dafür interessiert sich der Film von Kathryn Bigelow. Die Regisseurin erzählt gekonnt und fasziniert die Geschichte der Zähigkeit und Entschlossenheit zweier Frauen bei der CIA. Das sind 2 Frauen, welche jede bürokratische, sexistische und moralische Hürde nehmen, um ihrem Ziel näher zu kommen, Osama bin Laden. Folter inklusive Waterboarding wird realistisch und magenumdrehend gezeigt, und Bigelow lässt offen, ob die erpressten Informationen mit zum Ziel führten oder nicht. Jedenfalls verzichtet ihre Heldin nicht darauf, sie ihrem Fahndungspuzzle hinzuzufügen. Am Ende sitzt sie ausgebrannt, alleine und schluchzend im Transportflugzeug nach Hause. »1998 wurde der dänische Regisseur Thomas Vinterberg über Nacht bekannt mit seinem in Cannes ausgezeichneten Dogmafilm Festen. Nach ein paar deutlich schwächeren Filmen ist er jetzt wieder da, mit Jagden, einem eindringlichen Drama. Jagden ist in einem gewissen Sinn die Rückseite von Vinterbergs Dogma-Erfolg Festen. Ging es damals darum, im Rahmen eines großen Familienfestes den lange zurückliegenden Kindsmissbrauch des Patriarchen ans Licht zu zerren, dreht sich Jagden um das schiere Gegenteil. Es ist die Geschichte einer Hexenjagd auf Pädophilie verdacht. Mads Mikkelsen spielt Lukas, einen arbeitslosen Primarlehrer, der als Kindergärtner eine neue Stelle gefunden hat, am selben Ort, an dem er aufgewachsen ist. Er steckt mitten in der Scheidung und im Sorgerechtsstreit um seinen Sohn. Und da macht die 5-jährige Clara im Kindergarten, sie ist die Tochter seines besten Freundes, gegenüber der Kindergartenleiterin eine eifersüchtige Bemerkung über Lukas. Die Kleine liebt ihn zwar innig, aber er hat ihr einen Kuss auf den Mund verweigert, weil das nur für Mama oder Papa sei. Bald darauf ist der Teufel los. Lukas wird suspendiert, die Eltern informiert, die Kinder überbieten sich gegenseitig mit Geschichten und Lukas durchlebt die Hölle. Das ist packend und nervtötend erzählt, ist aber in den ersten 45 Minuten fast zwangsläufig ein wenig absehbar. So wie der US-Dramatiker Arthur Miller seinen Crucible seinerzeit als Parabel auf die Kommunisten Hartz McCarthys geschrieben hat, beleuchtet Vinterberg nach dem Riesenerfolg von Festen nun die Kehrseite der Missbrauchsaufklärung. Aber so einleuchtend, zwingend und erschreckend die Schilderung einer allgemeinen pädophilen Hartz auch sein mag, der Film bezieht seine Existenzberechtigung erst aus dem letzten Drittel. Denn die Schilderung der Katastrophe, des Verrats und des Abfalls der besten Freunde, der Ausstoßung, das ist nicht völlig unbekannt. Atemberaubend ist das, was danach folgt. Wie Lukas reagiert, wie er weiterzuleben versucht und wie der Film zu einer Art Endlosschleife mit Hoffnung wird. Der dramatische Höhepunkt im Film ist eine Szene, in welcher der Ausgestoßene ausgerechnet im Weihnachtsgottesdienst in der Kirche seiner Verzweiflung Ausdruck gibt.
Komm nur, willst du singen heute mal?
Wenn der
gentlemen.
Medicine, gentlemen.
Hold up, Lucas.
Medicine, gentlemen.
Hvad?
Kom nu.
Hold op, Lucas. Tag det roligt.
Helt byen står højere på dig, mand.
Tag det roligt, ikke?
Sig det.
Tag det roligt, Lucas.
Psykopat.
Kom her, Lucas.
Kom.
Jagden hat die inszenatorische Dichte von Festen, die durchdachte Drehbuchstruktur der besten Post-Dogma-Produktionen und Schauspieler, die das Ganze tragen können. Dass die Zuspitzung der Ereignisse ihre Zeit braucht und damit in der ersten Hälfte manches absehbar wird, ist allenfalls eine erzählerische Schwäche. Dem Stoff und dem Thema nimmt es allerdings nichts an Dringlichkeit und an Verzweiflung. Und Mads Mikkelsen als Lucas ist eindringlicher denn je. Silvio Soldini hieß der Ehrengast an den diesjährigen Solothurner Filmtagen. Sein Film Pane e Tulipani machte den italienischen Regisseur mit Schweizer Wurzeln international bekannt. An den Filmtagen wurde sein bisheriges Schaffen mit einer Retrospektive gewürdigt und seine neue Komödie zum ersten Mal in der Deutschschweiz gezeigt. Brigitte Hering hat in Solothurn mit Silvio Soldini gesprochen.
Il Comandante e la Cicogna, zu Deutsch der Kommandant und der Storch. Das ist der Titel des neuen Films von Silvio Soldini. Die Komödie kam gut an bei ihrer Deutschschweizer Premiere hier in Solothurn. Das Publikum habe sogar viel mehr gelacht als in Italien, freut sich der Regisseur und Ehrengast der Filmtage. Silvio Soldini, der ruhige Regisseur mit Wuschelkopf und Schnurrbart, hat trotz vielen Terminen an den Filmtagen Zeit gefunden, im Festivalstudio vorbeizuschauen. Sein neuer Film ist erst die zweite Komödie des 55-jährigen Regisseurs, der sonst eher Dramen dreht. Komödien habe er gerne, so Soldini, weil man da die Filmfiguren immer etwas weiter treiben könne. Man könne bei der Charakterisierung immer auch etwas übertreiben.
La commedia mi piace anche perché ti permette di lavorare sui personaggi con gli attori in un modo più approfondito e più esagerato, ti permette di spingere un pochino di più delle caratterizzazioni.
Dem Schweizer Kinopublikum ist Soldini in bester Erinnerung mit seinem Film Pane e Tulipani, eine Liebesgeschichte, die in Venedig spielt, zwischen einer frustrierten Hausfrau und einem Kellner, gespielt vom Schweizer Schauspieler Bruno Ganz. Der Film habe ihn plötzlich international bekannt gemacht, erzählt der italienisch-schweizerische Regisseur. Auch außerhalb von Europa.
Sicuramente Pane Tulipani mi ha permesso di essere conosciuto all'estero, non solo in Europa, e quindi i film che sono venuti dopo hanno trovato una strada già segnata e questo è importante.
Nach so einem Erfolg sei es dann auch einfacher gewesen, seine nachfolgenden Werke zu drehen. Zum Beispiel Brucio nel Vento, der zu einem großen Teil in der Schweiz spielt. Und apropos Schweiz, wo ist denn eigentlich die Schweizer Seite in Soldini, der in Mailand aufgewachsen ist und in New York studiert hat? Die sei schwierig zu fassen. Sie sei ihm vom Vater und Großvater weitergegeben worden, sagt der Regisseur.
Ma è difficile definirla e collocarla perché è una cosa che mi è stata tramandata da mio padre e a lui è stata tramandata da suo padre. E c'è qualcosa però quando vengo in Svizzera che sento un pochino come casa anche qui. Però è difficile sapere da dove viene.
Er fühle sich immer ein bisschen zu Hause, wenn er in die Schweiz komme, auch wenn er gar nicht so richtig wisse, woher das komme. Der Schweiz verbunden ist der Regisseur sehr. Immer wieder dreht er Koproduktionen, arbeitet mit Schweizer Schauspielern und sucht sich Drehorte hier im Land. Er habe den Wunsch, einmal einen ganzen Film in der Schweiz und über die Schweiz zu drehen.
Mi rimane la voglia di fare un altro film in Svizzera, forse un film che parli un pochino anche di più della Svizzera, quindi aspetto di trovare un'idea che mi porti qui.
Er warte nur noch auf die richtige Idee, die ihn hierher bringe.
Ebenfalls in Solothurn zur Uraufführung kam der Dokumentarfilm Von heute auf morgen vom Basler Filmemacher Frank Matter. Der Film rückt vier hochbetagte Frauen und Männer ins Zentrum und zeigt, wie sie für ein autonomes Leben kämpfen und sich mit Witz und Sturheit gegen den Umzug ins Altersheim wehren. Karin Salm hat Frank Matter getroffen.
Elisabeth Willen ist eine freundliche, korpulente Frau. Weiß sind die Haare, sorgfältig geschminkte Lippen, klar und pfiffig ist der Blick.
Ich bin 94. Ist sie verrückt? Der 20. Januar 1917. Ich bin manchmal, ich muss auch selber manchmal denken, hey, ich will es gar nicht wahrhaben.
Elisabeth Willen ist eine der vier Protagonistinnen im Dokumentarfilm Von heute auf morgen. Die 94-Jährige wohnt in ihrem schönen Haus. Sie wärmt sich umständlich das Essen, das ihr die Spitex bringt, und isst gleich aus der Pfanne, weil das Essen so warm bleibt. Der Umzug ins Altersheim beschäftigt sie zwar, aber der Gedanke ans Heim ist ihr ein Graus. Kurz nach dem 95. Geburtstag bricht das unerwartet Erwartete ein. Frau Willen hat einen Schwächeanfall, kommt ins Spital und dann ins Altersheim. Eine komplett neue Situation, die überfordert.
Also da geht irgendetwas, was ich nicht weiss.
Doch, wir sagen dir immer alles, Tante.
Es komme ich von heute auf morgen.
Ja, du, jetzt bist schon eine Woche da.
Nein, also irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
Es sind eindrückliche Szenen, die der Filmemacher Frank Matter in seinen Dokumentarfilm gepackt hat. Ein Jahr lang hat Frank Matter recherchiert, hat Spitex-Mitarbeiterinnen begleitet auf ihren Touren und dann ein halbes Jahr gefilmt. Fasziniert haben ihn nicht nur die unglaublichen Lebensgeschichten der alten Menschen.
Was mich ebenfalls fasziniert hat, ist dieser Kampf um Autonomie, um Würde, um ein gesichertes Überleben und auch ein Kampf um Zuneigung, um Liebe. Also diese Sachen, die hören nie auf.
Frank Matter war erstaunt, wie offen die vier alten Menschen während den Dreharbeiten waren.
Ich glaube, es war auch wirklich ein Bedürfnis, ein bisschen was über die Situation zu erzählen, auch zu zeigen, wie sie leben und was für Sorgen sie haben, was für Freuden sie haben. Ich glaube, einige der Menschen in unserem Film sind natürlich schon ein bisschen einsam.
Der Dokumentarfilm «Von heute auf morgen» ist an den Solothurner Filmtagen einer von 8 Filmen zum Thema Alter. Für den Altersforscher François Höpflinger ist diese Häufung nicht erstaunlich. Das Alter, die demografische Entwicklung sei eben ein Megathema. Darum hätten die Alten in den letzten Jahren begonnen, auch den Film zu erobern. In Form von Komödien wie die Herbstzeitlosen, wo Alte sich wie Teenager aufführen, oder aber in berührend ernsthaften Geschichten wie Mon Amour von Michael Haneke, wo ein Mann seine pflegebedürftige Frau umsorgt. Gerade das vierte Lebensalter sei filmisch ein höchst ergiebiges Thema, sagt François Höpflinger.
Und wir haben natürlich zum Teil eine Paradoxsituation in der Schweiz, dass Leute 80 Jahre so gut gelebt haben und so viele Freiheiten erlebt haben, dass sie plötzlich mit den schicksalshaften Veränderungen des hohen Lebensalters nicht mehr zurechtkommen, weil sie das nicht gewohnt sind, dass sich plötzlich etwas läuft, das gegen ihren Strich ist.
Filme, so François Höpflinger, seien ein hervorragendes Mittel, verdrängte und heikle Fragen rund ums Altern ins Rampenlicht zu holen.
Das war ein Beitrag von Karin Salm zu Frank Matters Dokumentarfilm «Von heute auf morgen», der an den Solothurner Filmtagen uraufgeführt wurde und für den Prix Soleur nominiert war. Vor 200 Jahren ist «Pride and Prejudice» von Jane Austen erstmals erschienen. Der Roman um 5 mittellose Töchter und ihre Liebesverwirrungen ist seither gut 2 Millionen Mal verkauft worden. Und auch in zahlreichen Fernseh- und Filmadaptionen fiebern Tausende von Zuschauern mit, bis zum ersehnten Happy End. Als gäbe es nicht spannendere Themen, meint dazu die bekannte Kostümbildnerin Susanna Buxton. Noemi Gradwohl hat sie getroffen.
Es ist eine der beliebtesten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Elizabeth Bennet, die zweitälteste von 5 mittellosen Schwestern, begegnet Fitzwilliam Darcy, reich, stolz und äußerst arrogant. Er ist mit seinem Freund Bingley in die englische Provinz gekommen. Sein Eindruck auf die Mutter der Töchter, Mrs. Bennet, ist niederschmetternd.
But the man he brought with him, Mr. Darcy, as he calls himself, is not worth our concern, though he may be the richest man in Derbyshire.
Auch wenn er der reichste Mann in Derbyshire wäre, Mrs. Bennet will ihn nie wiedersehen. Und auch Elizabeth, genannt Lizzie, ist nicht sehr angetan von ihm.
I didn't care for him either, Father, so it's of little matter.
Natürlich kommt es anders. Darcy und Lizzie verlieben sich ineinander, trotz Stolz und Vorurteilen, die dem Roman den Titel gegeben haben. Es kommt zum Happy End, wie immer in Jane Austens Romanen. Doch bis es soweit ist, weiß die Autorin mit Witz, Charme und genauer Beobachtungsgabe, ihre Leserschaft glänzend zu unterhalten. Stoff wie geschaffen für die Leinwand. Die wohl gelungenste Adaption ist die TV-Miniserie der BBC von 1995 mit Jennifer Ely als Lizzie und Colin Firth als Darcy. Legendär die Szene bei Darcys Landsitz Pemberley, als er samt Kleidern in einem See schwimmt. Lizzie überrascht ihn dabei.
Mr. Darcy?
Miss Bennet.
I did not expect to see you.
Colin Firth's Darcy hat bei der Erstausstrahlung das weibliche Publikum schlicht umgehauen. Seine Darstellung gilt als Inkarnation der Romanfigur und zählt in Großbritannien praktisch zum Kulturgut. Die beste Adaption fürs Kino datiert 10 Jahre später, ebenfalls eine britische Produktion. Joe Wright, eben mit Anna Karenina im Kino, fokussiert auf die Liebesgeschichte und weniger auf ein detailliertes Gesellschaftsbild. Vor allem Keira Knightley als Lizzie überzeugt. Sie ist frecher und verspielter als in der BBC-Produktion.
It's your turn to say something, Mr. Darcy. I talked about the dance. Now you ought to remark on the size of the room or the number of couples.
Ihre Liebesgeschichte trägt gegen Ende jedoch melancholischere Züge als im Fernsehen. Pride and Prejudice hat viele Fans. Die Geschichte fasziniert, auch noch 200 Jahre nach ihrem Erscheinen. Warum eigentlich?
Oh, it's a marvelous story. You know, they're marvelous stories.
Es sei eine wunderbare Geschichte, meint die englische Kostümdesignerin Susanna Buxton. Sie hat die Kostüme für Downton Abbey entworfen, der momentan erfolgreichsten britischen Kostümserie, und mehrere Preise dafür gewonnen. Sie weiß um die Faszination solcher Filme.
Maybe it's nostalgia. And I think people like to get lost in another world. Out of their own reality.
Menschen mögen es, in eine andere Welt einzutauchen und ihrer eigenen zu entfliehen. Auch sie liebt Kostümfilme. Den Austen-Adaptionen steht sie jedoch kritisch gegenüber. Zu stark sei die britische Film- und TV-Industrie auf sie fixiert.
Probably that period of costume has been done too many times. I think it's probably time that the Edwardians and the Victorians and the early Jane Austen period was given a rest.
Man solle Jane Austen und die viktorianischen Kostümdramen in Ruhe lassen und sich Neuem zuwenden. Potenzial ortet Designerin Susanna Buxton bei den britischen Schriftstellern der 1930er und 40er Jahre.
There's some really well-written books written at the time between the wars in the late 30s and 40s. And it would be really good to see some of those brought to the screen rather than try to have a modern scriptwriter recreate a period of time.
Solche Geschichten zu verfilmen sei sinnvoller, als moderne Drehbuchautoren eine Epoche nachschreiben zu lassen. So weit, so gut. Doch bis das realisiert ist, schwelgt das Publikum in den Geschichten, die es liebt. Und dazu gehört Pride and Prejudice.
Noemi Gradwohl zum Boom der Jane Austen-Verfilmungen.
Ich bin Brigitte Hering und ich begrüße Sie mitten aus den 48. Solothurner Filmtagen aus dem Café Barock am Landhausgay. Vielleicht hören Sie das, dass wir hier in einer Kaffeebar sind und nicht im Studio. Hier in Solothurn wird jedes Jahr das ganze Programm, das ganze Panorama des Schweizer Filmschaffens ausgebreitet. Spielfilme, Dokumentarfilme. Und die beiden Genres, die sind in der Schweiz keineswegs gleiche Geschwister. Wir wollen uns die Filme des letzten Filmjahres etwas genauer anschauen. Während Dokumentarfilme immer wieder unglaubliche Eintrittszahlen und internationale Erfolgsgeschichten schreiben, vor allem dieses Jahr mit Markus Imhoffs Film More Than Honey oder auch mit Manuel von Stürlers Hiver Nomad, der den Europäischen Filmpreis gewonnen hat, ist der Spielfilm ein bisschen ein Stiefkind gewesen. Auch sehr groß angelegte Produktionen oder flächendeckend beworbene Filme wie Michael Steiners Missenmassaker oder Christoph Schaubs Nachtlärm vermochten wirklich wenige Leute ins Kino zu locken. Nur der Verdingbub wurde wirklich ein großer Erfolg. Warum ist es in der Schweiz so schwierig, Spielfilme an ein großes Publikum zu bringen? Das möchte ich mit meinen beiden Gästen hier im Café besprechen. Es sind beides Schweizer Filmschaffende. Ich begrüße hier den Regisseur von Grounding, von Senetunci, von Eugen und auch eben vom angesprochenen Missenmassaker, Michael Steiner. Und ich begrüße den Filmproduzenten und auch Filmverleiher Pascal Traxlin. Pascal Traxlin ist zudem auch Mitglied der Auswahlkommission für Dokumentarfilme bei der Abteilung Film vom BAK, vom Bundesamt für Kultur. Das ist die Abteilung, die auswählt, welche Filme eben mitfinanziert werden vom Bund. Meine erste Frage an Sie, Michael Steiner. Ihr Film, das Missen-Massaker, das ist eben ein angesprochenes Sorgenkind gewesen. Bis jetzt etwa 15.000 Eintritte in der Deutschschweiz, in den anderen Landesteilen, glaube gar keine oder ist gar nicht in die Kinos gekommen. Wie fühlt sich denn das an für einen erfolgsgewöhnten Regisseur wie Sie? Ich bleibe jetzt mal bei der Metapher, wenn sein Kind nicht ankommt beim Publikum.
Ja gut, das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert. Ich hoffe, es bleibt auch so. Also ich meine, mit so wenigen Zuschauern. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man einen Film lanciert, der nicht so geschaut wird. Man stellt sich natürlich so Fragen, warum dem so ist, und findet dann vielfach Antworten. Ich bin da ziemlich radikal. Normalfall sage ich, wenn ein Film nicht ankommt, dann hat er das Publikum nicht gefunden. Fehler liegt ganz klar bei uns.
Haben Sie sich auch überlegt, woran es gelegen haben könnte? Also ganz konkret, haben Sie Fehler gefunden oder für sich definiert?
Ja, Fehler ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich würde eher sagen, man sucht nach Entschuldigungen. Und die Entschuldigungen sind da mannigfaltig, ob jetzt der Titel Massaker nicht gut war oder ob zu viele Damen da in dem Film waren. Bei Sentunji gab es nur eine, jetzt gab es 16, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht hätte man nicht gegen Magic Mike starten sollen, weil das war der Hausfrauenfilm dieses Jahres schlechthin. Und da lohnt es sich eigentlich nicht groß, Fehler zu suchen. Ich persönlich stehe nach wie vor hinter dem Film. Ich finde ihn wahnsinnig komisch und wahnsinnig amüsant. Es ist leider so, dass das Timing nicht gestummen hat. Es ist auch immer ein bisschen Glück, ob die Nase für den Stoff und das Timing für den Release stimmt. Das war jetzt bei Eugen Grounding und Senentunschi dreimal traf ich damit ins Schwarze und jetzt halt einmal nicht. Ich glaube, das muss man irgendwie sportlich nehmen und man sollte nicht zu viel drüber grübeln. Ich sehe beim Film selber natürlich auch, sieht man immer Mankos, die sehe ich aber auch beim Eugen, beim Grounding und beim Senentunschi. Es hat diesen Hype nicht produziert, den es in den letzten drei Filmen hatten. Die Leute sind nicht ins Kino geströmt, vor allem die Teenager, die wir ansprechen wollten. Da haben wir bestimmt, das ist nicht das Entschuldigen gemeint, auch ein bisschen unterschätzt, wie junge Menschen heutzutage Filme schauen, nämlich am Computer. Der Hype muss grandios sein, dass man die jüngere Generation ins Kino bringt. Man muss Vampirfilme machen oder Hunger Games. Selbst die meist downgeloadete Komödie dieses Jahres, dieser Partyfilm, der hieß nochmal...
Hangover.
Nein, nicht Hangover. Wo sie mit dem Auto am Schluss im Pool landen. Selbst der hat irgendwie nur 55.000 Zuschauer gemacht. Project X hieß der, ja. Der wurde dafür irgendwie, weiß nicht wie viel, 100.000 Mal downgeloadet. Mit der Generation haben wir natürlich nicht so gerechnet.
Jetzt Pascal Traxlin, Sie sind eben in dieser Auswahlgruppe, wo Filmprojekte erst einmal eingereicht werden. Worauf schaut man da? Schaut man da, wenn man entscheidet, ob man einen Film fördern will, schon drauf, ob er Erfolg verspricht, oder schaut man erstmal auf andere Sachen?
Also zum ersten Mal würde ich mal sagen, worauf man schaut, das ist eh schwierig zu beurteilen. Ich kann einfach irgendwie sagen, worauf ich schaue. Und für mich gibt es eigentlich nur ein Kriterium. Gefällt mir ein Projekt? Ist das Projekt konsistent? Steckt da ein Konzept dahinter, das mich interessiert? Und ist dieses Konzept auch sorgfältig ausgearbeitet, durchdacht? Natürlich spielen da noch so produktionelle Überlegungen. Ist das überhaupt realisierbar? Ist die Finanzierung möglich? Solche Dinge spielen in Überlegungen.
Jetzt hört man es ja immer wieder, dass in der Schweiz der Dokumentarfilm einfacheres Spiel hat als der Spielfilm. Erstens einmal, stimmt das eigentlich? Und zweitens, warum? Michael Steiner, wie denken Sie darüber?
Das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich die Jahre Eugen, Grounding und Sentunschi anschaue, waren die Spielfilme da immer weit vor dem Dokumentarfilm, auch zuschauermäßig. Dieses Jahr, letztes Jahr hat es gestimmt. Und sonst ist das nicht so.
Also, ich meine, die Frage ist einfach, in welcher Hinsicht? die Frage, ist es einfach an der Kinokasse, das würde ich auch nicht so bejahen. Aber natürlich ist ein Dokumentarfilm viel einfacher zu realisieren. Keine Frage, weil es ist irgendwie einfach, ein Team von 4 Leuten zu bilden, die alle am gleichen Strick ziehen, wie ein Team zu bilden von 50 Leuten, die alle am gleichen Strick ziehen, was es beim Spielfilm braucht. Und das ist natürlich eine viel komplexere Geschichte. Jetzt mal von der Entwicklung eines Stoffes angefangen. Von dort her würde ich natürlich die These unterstützen, dass es generell ein Spielfilm viel schwerer hat, auf ein gleich gutes Niveau zu kommen wie ein Dokumentarfilm. Aber wenn natürlich ein Spielfilm das gleiche Niveau erreicht, hat er an der Kinokasse leichteres Spiel, sowohl national wie international.
Wobei eben genau bei den Spielfilmen ist ja momentan der Trend dazu, dass die Budgets fallen. Die fallen eben wegen der Piraterie. Man kann die Risiken, die wir bei Eugen eingegangen sind, nicht mehr eingehen, weil man nicht mehr auf eine vollständige bezahlte Auswertung setzen kann. Das heißt, wenn die Leute heute keine Lust haben, den Film Kino zu schauen, schauen sie sich, wenn man Glück hat, ein Video on Demand an und andernfalls Free Download. Deswegen sind die Budgets ziemlich gesunken im Spielfilmbereich und da gebe ich dir recht, Pascal. Das ist natürlich einfacher, einen Dokumentarfilm finanziell auf die Beine zu kriegen, wenn man einen, sag ich mal, ein Period Piece macht oder wie Eugen, der in den 60er Jahren spielt, dann kommt man nicht unter 5-7 Millionen Schweizer Franken im Budget, um sowas zu realisieren. Und heutzutage würde ich sowas gar nicht mehr anfassen, rein aufgrund eben der Auswertungschancen und der Nicht-Einnahmen, die man im Vornherein schon budgetieren kann.
Lassen Sie uns doch einen Moment noch über Inhalte sprechen. Wir haben jetzt über Geld geredet, da werden wir sicher noch mal drauf zurückkommen. Das ist natürlich ein großes Problem, eine Tatsache, dass Spielfilme ein größeres Personal meistens brauchen als Doc-Filme und mehr Geld. Aber lassen Sie uns ein bisschen über Geschichten sprechen. Wie als Regisseur oder auch als Produzent, Pascal Traxlin, wie spürt man, dass eine Geschichte jetzt ihr Publikum finden könnte? Sie suchen Geschichten aus, sie arbeiten mit Drehbuchautoren zusammen. Wie findet man eine Geschichte oder wie findet eine Geschichte ihr Publikum?
Eine total schwierige Frage. Ja. Und irgendwie, wenn es ein Rezept geben würde, dass wir irgendwie befolgen könnten, da würden wir ja nur erfolgreiche Filme machen. Und zwar nicht nur wir in der Schweiz, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Also es wird wahnsinnig viel produziert und ja nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen, was produziert wird, findet wirklich ein Publikum und ist wirklich erfolgreich an der Kinokasse. Auch hier kann man wieder nur ganz, oder ich zumindest, kann nur ganz persönlich darüber sprechen. Ein Stoff muss mir gefallen, muss mich ansprechen und natürlich redet man ja dann mit ganz vielen Leuten, man vielleicht ein Gefühl, dass die Leute auch darauf anspringen, dass die Leute auch sagen, wow, diese Geschichte will ich sehen, diese Geschichte will ich hören. Man geht ja dann auch, je nachdem, in die Förderung rein, kriegt Feedback. Auch da entwickelt man ein Gefühl. Aber ich glaube, bevor der Film nicht im Publikum gesehen hat und von dem beurteilt worden ist, weiß man nicht, ob ein Film funktioniert oder nicht.
Mhm. Im Endeffekt ist vieles Mund-zu-Mund-Werbung. Bei Mistmassaker hatten wir zum Beispiel am ersten Wochenende keine Zuschauer oder ganz wenige. Dann kriegt man sofort die zweite Säle und wenn dann die Mund-zu-Mund nicht sofort greift oder der Film durchschnittlich ankommt, ist man schnell weg vom Fenster. Will heißen, man muss ein Zeitfenster erwischen, wo das Thema, das man verfilmt hat, die Figuren in dem Film und die Geschichte gerade das Herz der Menschen im Sturm erobern, damit die nicht zögern zu warten, bis die DVD rauskommt, sondern den Film als Event wahrnehmen wollen. Der Eventcharakter eines Filmes ist schon wichtig gewesen, wenn im Pausenplatz darüber gesprochen wird, dass man jetzt diesen Film schauen muss. Wenn im Freundeskreis gesagt wird, das musst du unbedingt schauen, und zwar besser morgen als übermorgen, dann fliegt ein Film und dann gibt es auch viele Zuschauer. Eben, dass die Chance, dass das passiert, ist wesentlich kleiner als das andere. Und statistisch gesehen ist mein erster Flop längst überfällig.
Aber die Geschichten, die erzählt werden, man kann ja nicht sagen, das Schweizer oder das Deutschschweizer Publikum steht auf möglichst realistische Filme, weil gerade bei Ihnen, Michael Steiner, Sie haben 3 Filme, die großen Erfolg gehabt haben, gemacht. 2 davon sind in der Top-10-Liste seit 1976, der erfolgreichsten Filme überhaupt. Das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Also das ist quasi eine Art Dokumentation des Groundings der Swissair. Dann war es ein Schweizer Kinderbuch, was riesig erfolgreich war mit dem Eugen, und es war eine Alpen-Fantasy-Saga mit dem Sennentunci. Also offenbar kann man auch nicht sagen, dieses Genre gefällt den Leuten besonders gut.
Nein, gut, es gibt eine Tendenz, die ich immer zynischerweise sage, man muss ein bisschen Leute quälen, dann gibt es auch viele Zuschauer in der Schweiz. Das ist ein böses Ding. Wenn es dem Protagonisten schlecht geht und man das gut macht, hat man gute Chancen. Aber das ist natürlich ein nicht ernst gemeintes Votum zu der Sache. Es gibt tatsächlich nicht unbedingt ein Rezept. Man kann nur aus Erfahrung sagen, dass zum Beispiel Familienfilme, wie Mein Name ist Eugen, haben tendenziell natürlich mehr Möglichkeiten auf mehr Zuschauer, weil nebst den Eltern die Kinder und die Großeltern mitgehen. Und klar, bei Sennentunci, das war für mich auch ein großer Erfolg, weil der erst ab 18 war. Das heißt, man schneidet sich mal alles unten dran weg, ab Kinostart. Es ist fast unmöglich, Grauning traf halt ein Zeitgefühl der Menschen zu der Zeit. Und das Missmassaker tat dies nicht. Das Film kam vielleicht auch 8 Jahre zu spät.
Nee, also ich finde, es gibt natürlich eine Gemeinsamkeit der erfolgreichen Filme. All diese Filme waren schon vor dem Film ein Riesenthema. Also nicht die Filme, sondern die Thematik der Filme. Sennentunci, ein super Skandal meiner Kindheit. Das ist in der Schweiz ein großes Thema gewesen, meiner Generation. Und ich meine, ich kann mich erinnern, als ein deutscher Produzent mich gefragt hat, Sennentunci, kennt die Geschichte bei euch überhaupt jemand? Weil das war wirklich ein typisch schweizerisches Thema, bei uns eine Riesennummer. Eugen, noch größer, das Buch kannte jeder. Und ich meine, auf dem Hype lässt sich natürlich Erfolge aufbauen. Und da sehe ich auch die Differenz zum Beispiel zum Thema wie Missenmassaker. Da gab es natürlich diesen Bodensatz nicht. Und solche Filme haben es natürlich viel, viel schwerer, wie wenn man irgendwie Thematik schon kennt und alle darauf warten, auch bei Swissair. Ich meine, das war ein Tagesgespräch über Wochen und Monate in der Presse. Alle haben auf den Film gewartet. Bei Missenmassaker ist ja aus meiner Warte genau das Gegenteilige passiert. Der Film lief in Locarno auf der Piazza und dann war aus meiner Perspektive der Film schon tot. Weil der Film kam so schlecht an, dass irgendwie die Mund-zu-Mund-Propaganda nicht mehr spielen konnte.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Wir sind im Café Barock an den Solothurner Filmtagen. Bei mir sitzen der Regisseur Michael Steiner und der Produzent und Verleiher Pascal Traxlin. Vielleicht müssen wir auch mal die Frage klären, was bedeutet eigentlich Erfolg? Wir haben jetzt immer nur von Eintritten an der Kinokasse gesprochen. Was bedeutet das für Sie, Pascal Traxlin, wenn Sie als Filmproduzent Erfolg haben mit einem Film? Sind das wirklich nur die Zahlen oder gibt es da auch noch andere Faktoren?
Also ich beantworte die Frage gleich, aber ich möchte mal noch etwas sagen, was mich eigentlich stört an dieser Diskussion. Irgendwie diese Perspektive auf ein Jahr raus, das ist irgendwie wie an der Börse. Wir sind nicht an der Börse, es gibt viel längere Zeiträume. Wir müssen 5, 10 Jahre anschauen, um zu schauen, wie entwickelt sich eine Gattung, wie entwickelt sich eine Sparte. Um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, für mich ist Erfolg natürlich vielschichtig. Wenn ich antrete, ich will eine kommerzielle Geschichte machen und nur in der Schweiz Erfolg haben, dann zählen wirklich nur die Eintritte. Wenn ich aber das Gefühl habe, okay, jetzt will ich einen guten Arthouse-Film machen, der international an Festivals auch gezeigt wird und nicht an den unzähligen Kleinen, die wie Pilze überall aus dem Boden schießen, sondern wirklich an den großen, namhaften Cannes, Berlin, Venedig, Toronto, um einige zu nennen. Dann muss ich mich auch daran messen lassen, ob ich das schaffe. Wenn ich dann auch noch zusätzlich an der Kinokasse ein paar Karten verkaufe, umso besser. Aber es hängt wirklich davon ab, was man mit einem Film erreichen will. Und an dem muss man oder sollte man sich auch messen lassen.
Ist es nicht auch für Sie, also vom Erfolg bei Missenmassaker kann man natürlich nicht sprechen, aber der Film ist schon lange nicht mehr in den Kinos. Er lief in Locarno letzten Sommer und wir sprechen immer noch über den Film. Und wir sind ja nicht die Einzigen, es wird immer wieder über diesen Film gesprochen. Kann das auch dazu führen, Sie haben gesagt, wir dürfen nicht nur ein Jahr anschauen, sondern eben vielleicht längere Zeit, dass dieser Film vielleicht doch noch mit der Zeit gesehen wird von Leuten, weil er eben immer im Gespräch bleibt. Ist das auch eine Option, Michael Steiner?
Ich glaube sowieso, dass der Film zigtausendfach downloadet wird, wenn die DVD kommt, und zwar von der jungen Generation. Da bin ich ziemlich, eigentlich felsenfest davon überzeugt, und dass er somit schon den Weg ins Publikum findet. Einfach einen schlechten Weg für den Produzenten. Auf der anderen Seite, wenn es um einen Erfolg geht, muss ich dem Pascal schon recht geben. Das ist ungefähr genau meine Definition von Erfolg. Entweder ein A-Festival oder über 100.000 Zuschauer, alles andere werte ich nicht als Erfolg.
Jetzt, Pascal Traxin, Sie haben ja drei Rollen, wenn wir mal so sagen wollen. Sie sind ein Gutachter, Sie sind selber Produzent und Sie sind Verleiher. Und da sind Sie jedes Mal ganz an anderer Stelle bei der Genese eines Filmprojekts. Fangen wir doch mal beim Verleiher an. Das sind Filme, die es schon gibt. Wie kaufen Sie Filme ein? Worauf schauen Sie?
Da schaue ich wirklich darauf, natürlich, ob der Film Publikum finden könnte. Und das ist natürlich auch immer schwierig abzuschätzen. Also vor allem, wenn man Filme auf Buchbasis kauft, die noch gar nicht fertig sind. Aber wenn natürlich ein Film fertig ist, man hat Vorführungen, man sieht, wie die Leute reagieren, man hört sich um, man spricht mit Kritikern. Und da hat man schon viel eher ein Gefühl dafür, ob ein Film dann wirklich ankommen kann oder nicht. Klar, es ist immer noch die Frage, das hat Michael Steiner schon vorhin gesagt, findet man den richtigen Slot, findet man den richtigen Kinos, all diese Argumente spielen natürlich auch eine Rolle. Aber die Rolle als Verleiher entscheidet sich doch diametral von der des Produzenten und Gutachters, die da sehr viel ähnlicher sind.
Und als Verleiher sind Sie ja ein Stück weit auch das Zünglein an der Waage, was dem Film eben Erfolg bescheren kann oder nicht, indem Sie ihn ins Kino bringen oder nicht?
Ja, das Zünglein an der Waage. Ich finde, diese Funktion verlieren Verleiher immer wie mehr, vor allem im Zeitalter der Digitalisierung. Klar ist es natürlich so, dass amerikanische Filme sehr, sehr stark übers Marketing verkauft werden. Aber ich würde sagen, mittlere europäische Filme haben diese Möglichkeiten gar nicht, haben diese Werbebudget gar nicht. Die müssen andere Wege suchen, um sich vermarkten zu können. Und auch in Zeitalten des Internets gibt es einfach andere Kanäle. Also ich werde von Leuten angesprochen, die Filme kennen, die ich noch nicht gesehen habe, obwohl ich doch sehr viel auf den Märkten unterwegs bin und mich trotz allem sehr gut informiere und mich auch gut auskenne. Das sind einfach Sachen, die sich da extrem verändern und noch stärker verändern werden in Zukunft.
Bleiben wir doch ganz kurz beim Internet, weil das haben Sie schon angesprochen, Michael Steiner, Sie jetzt auch, Pascal Traxlin. Ist das Internet, dass man eben die Filme sich runterladen kann, auch kostenlos, das ist eine andere Diskussion, die wir jetzt nicht führen wollen, aber ist das Internet ein Konkurrent fürs Kino oder kann es eben das Kino auch befördern? Was denken Sie?
Nein, das ist nur eine logistische Prüfung, die wir in der Schweiz bei weitem noch nicht bestanden haben. Seit die Amerikaner die Plattformen aufgeschaltet haben, wo man sich Filme downloaden kann und dafür bezahlt, sind die illegalen Downloads weltweit in Amerika auf 20% zurückgefallen. Das hat damit zu tun, dass sich die Labels dort geeinigt haben und Wege gefunden haben, um mit ihren Filmen Geld zu machen. Hier streiten sich die Labels in Europa, man hat keinen sauberen Plan, wie man das macht, und deswegen bleibt die Downloadrate hoch, weil die meisten Menschen, die gerne Filme schauen, zahlen gerne 2 bis 5 Franken, um eine anständige Qualität auf ihrem Computer zu kriegen, wenn sie denn nur wüssten, wo sie die 2 oder 5 Franken bezahlen könnten. Und das ist das Problem in der Schweiz und nichts anderes. Es ist eigentlich egal für die Filmwirtschaft, wenn das mal geregelt ist. Weil wenn ein Film im Trend ist, gehen die Leute und schauen ihn im Kino an, und danach kann man ihn on Video on Demand auf den richtigen Portalen sich anschauen. Und glauben Sie mir, ein Großteil der Menschen ist tatsächlich bereit, Geld für Qualität auszugeben und weiß, dass es nicht gut ist, wenn man die Macher, die Kreativen nicht bezahlt.
Also das heißt, das Bezahlen, um einen Film zu schauen und dann eben noch im Kino, das ist nicht die Schwelle.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und vor allem das Kino hat ja noch eine ganz andere Funktion. Man sitzt im dunklen Raum mit unbekannten vielen anderen Leuten. Und ich glaube auch, dass illegal Downloading nicht der große Konkurrent ist des Kinos. Ich meine, für die großen amerikanischen Kisten, die viel später hier nach Europa kommen, vielleicht. Aber für Schweizer Filme ist das sicher nicht das Problem.
Ich glaube, wir müssen noch mal über Geld auch sprechen in dieser Diskussion. Seraina Rohra, die Direktorin der Filmtage, hat bei der Eröffnung einen Satz gesagt. Sie hat gesagt, sie wünscht sich mehr Filme, die keine Kompromisse eingehen, die nicht den Konsens suchen und die den Leuten oder eben nicht allen Leuten gefallen. Aber ist das nicht ein Problem, wenn man eben ein Geld sucht, auf Geldsuche ist, ein Projekt finanziert haben will, dass man dann eben immer wieder schon Kompromisse eingehen muss, bevor man den Film überhaupt anfangen kann, Pascal Draxlin?
Nee, das glaube ich nicht. Und diese Meinung, der kann ich nur zustimmen. Also ich erlebe oftmals, dass die Bereitschaft zur Auseinandersetzung schon im Vorfeld nicht sehr stark ausgeprägt ist in der Schweiz. In einem kleinen Land wie der Schweiz ist es oftmals so, dass wenn man Leute zu hart kritisiert, die dann einfach sagen, da gehe ich halt zum Nächsten. Und ich glaube, daran krankt in der Entstehungsphase doch beim Spielfilm einiges. Es ist wirklich so, dass man auf den schnellen Kompromiss Projekte viel zu schnell realisiert, dass die Schwelle im Projekt aufzugeben und zu sagen, ja, jetzt haben wir uns mal getäuscht, irgendwie einfach irgendwie wie nicht da ist. Die Leute wollen jedes Projekt, das sie sich in den Kopf setzen, realisieren. Und das ist eigentlich nur in der Schweiz, oder so wie ich das beurteilen kann, sehr stark in der Schweiz ausgeprägt. In anderen Ländern ist die Pyramide von den Projekten, die entwickelt werden, bis hin zu den Projekten, die realisiert werden, viel flacher. In der Schweiz ist sie extrem spitz. Und das ist etwas, was der Qualität des Spielfilms sicher nicht zuträglich ist.
Also Sie sagen, Leute gehen zu viele Kompromisse ein. Michael Steiner, Sie sind auch ein bisschen ein gebranntes Kind, wenn es um Finanzierung geht.
Ja gut, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. Also erstens glaube ich, also von den Projekten, die ich im Kopf hatte, kommt jedes Zehnte irgendwann. Wir schauen intern schon mal, dass wir aussieben, was nicht gut ist. Also wir haben interne Diskussionen mit Autoren und Produzenten, die schon mal Projekte unter den Tisch kippen. Und ich glaube, die Stoffe, die wir hier sehen in der Schweiz, entspringen der tatsächlichen Fantasie der Regisseure und der Autoren. Ich glaube nicht, dass die Kommissionen damit was zu tun haben. Es rennen immer Leute rum, die sagen, mein Projekt wurde abgelehnt, und vielfach rennen sie dann halt auch rum, weil es zu Recht abgelehnt wurde. Und es kommen auch Projekte durch, die bei der Umsetzung scheitern, weil es an Technik mangelt manchmal. Ich sehe das noch ab und zu, technisch nicht gut gemachte Filme. Das gibt's tatsächlich in der Schweiz. Hat vielleicht auch was mit Geld zu tun, aber wenn man einen so kleinen Markt bespielt, ich spreche jetzt mal von der Deutschschweiz, die Romo, die hat es da wesentlich einfacher, weil die können, wenn sie einen guten Film machen, ihre Premiere gleich in Paris feiern. Das können wir natürlich nicht, wenn wir Schweizerdeutsch drehen. Das heißt, wir machen dann wirklich einen Film für 4 Millionen Menschen. Und das ist ein politischer Entscheid, ob man sich die eigene Sprache im Kino erlauben will oder erlauben möchte. Das ist etwa ähnliche Diskussion wie, sollen wir ein Open House in Zürich haben? Nur haben wir Filme jetzt nicht so klug angestellt und sind nämlich mit 120 Millionen bestückt, sondern haben ein bisschen weniger gekriegt. Und deswegen muss man jetzt das bisschen weniger mehrere Leute verteilen. Und das ist dann natürlich nicht immer ganz einfach, die Ansprüche, die man dann hat, so umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Und dabei muss man einfach klug sein, im Kompromiss machen bei der Umsetzung. Und das ist dann, glaube ich, die Kunst des Filmmachens in diesem Lande.
Aber jetzt sagen Sie ja gerade, man muss Kompromisse machen bei der Umsetzung.
Aber mit sich selber und nicht mit Produzenten. Das muss man als Regisseur sich überlegen, wie komme ich da hin, dass die Szene genau gleich funktioniert, auch wenn ich 4 Lampen weniger habe und das Dekor ein bisschen kleiner ist. Das meine ich. Das hat nichts mit Abstrichen zu tun an der Qualität in dem Moment. Wenn man Low-Budget dreht, muss man halt das Setting so legen, dass Low-Budget funktioniert. Ich kenne von Nacht der Gaukler auch Low-Budget. Ich habe einen Film gemacht für 100.000 Franken, der 90 Minuten war, und weiß, dass man halt dann eine Lampe selber aufhängen muss und selber den Ton machen muss. Und dazu muss man bereit sein. Ich bin auch der Meinung, wer wirklich eine Geschichte erzählen will, filmisch, und den unbedingten Willen hat, das zu tun, wird das auch tun. Der scheitert dann nicht an Förderungen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also am Geld liegt's natürlich nicht. Natürlich haben wir in der Schweiz zu wenig Geld. Über das müssen wir nicht diskutieren. Also ich meine, vergleichen wir uns zum Beispiel mit Dänemark, viel mehr Förderung, kommt auch viel mehr Output. Aber die sind natürlich auch auf einem ganz anderen Level. Also wie viele dänische Filme in A-Festivals im Wettbewerb zu sehen sind. Ich meine, da können wir nur neidisch werden. Und was ich eben wichtig und richtig finde, ich meine, natürlich ist eine Gruppenarbeit immer auf eine gewisse Art eine Kompromissarbeit. Aber was ich oft erlebe oder was ich so ein bisschen beobachte, dass man in der Schweiz sehr oft den schnellen Kompromiss sucht, dass die Kritikfähigkeit der Leute nicht sehr ausgeprägt ist, die Auseinandersetzung sehr oft auf eine persönliche Ebene führt, wo es doch eigentlich nur um die Sache geht. Ich habe gestern im Flieger einen Stuntman getroffen, der sehr oft mit Amerikanern Zusammenarbeit, so wirklich die ganz großen Kisten in Studio Babelsberg macht. Und der hat mir wieder erzählt, im amerikanischen Filmschaffen gibt's ein geht nicht, gibt's einfach nicht. Man sucht immer, wenn eine Kritik kommt, nach einer anderen Lösung. Vielleicht bleibt man dann bei dem, weil es wirklich die beste der Möglichkeiten ist. Aber in der Schweiz erlebe ich sehr oft, dass dann Leute beleidigt sind, dass sie irgendwie so auf Du liebst mich nicht mehr Ebene geht, statt dass man wirklich an der Sache sich abarbeitet und versucht, da die bestmöglichste Lösung zu finden.
Ja, Wohlstand führt zur Verweichlichung.
Also wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Fazit ist, Kompromisse nur mit sich selber einstehen für die Filme und wirklich diese harte Linie auch fahren, diese Rainer Rohrer zum Start dieser Solothurner Filmtage gefordert hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren.
Und nicht jedes Jahr in Solothurn klagen, wie schlecht es uns geht. Uns geht es eigentlich ja gut. Ja. Jetzt hatten wir ein schlechtes Jahr, come on.
Richtig.
Nächstes Jahr wird ein super Jahr, ich weiß es schon jetzt, 2000. In einem Jahr werden wir hier sitzen und sagen, wow, das Filmjahr, die Spielfilme, die ich gesehen habe, die da aufgeleint sind, ich kann euch jetzt schon sagen, in einem Jahr sitzen wir wieder in Solothurn und sagen, was war das für ein 2013? Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, Michael Steiner, Pascal Traxlin. Sie hörten Reflexe auf SRF 2 Kultur von den Solothurner Filmtagen. Ich bin Brigitte Hering.
Und damit sind wir am Ende dieser Rolle. Der gespielte Ausschnitt in der Tonspur stammte aus The Hurt Locker, Kathryn Bigelows Film von 2009, der ihr den Oscar einbrachte. Der Film schildert die Arbeit von US-Bombenexperten im Irak. In der gehörten Szene blödeln zwei Soldaten, während ein Dritter eine Bombe entschärft, bis die beiden im Hintergrund einen Mann mit einem Mobiltelefon sehen und es klar wird, der löst den Zünder aus.
Nice and hot in here. Okay, I'm laying on the charge. Nice and sweet. I'm coming back.
Hey, Sanborn, you know what this place needs?
I'm listening.
Needs grass.
We're gonna start our grass business?
That's right, man. I'm gonna sell the grass, and you're gonna cut it. It's gonna be called Sanborn and Sons. We'll be rich.
I like that. Crabgrass, St. Augustine, man. How about this? You sell it, I fertilize it.
25.
25 meters, roger that.
Sanborn! Butcher shop, 2 o'clock, dude has a phone!
Why is Eldridge running? Come on, guys, talk to me.
Drop the phone! Drop your phone!
Hey, phone!
I can't get a shot!
Mit diesem Ausschnitt aus Kathryn Bigelows The Hurt Locker verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Michael Sennhauser und das SRF Filmteam bedankt sich für Ihr Ohr. Auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.